wenn mein persönlicher Assistent sagen kann, ich habe jetzt übrigens auch deine Blutwerte gesehen und deine Blutwerte in Verbindung mit deinem Bewegungsprofil, in Verbindung mit dem, was ich über deine Eltern weiß, bringt bei dir nochmal ein besonderes Risiko heraus, dann kann ich dort ganz, ganz anders individuell reagieren, als ich in der Vergangenheit konnte. Da sieht man übrigens schon, wie wichtig dann auch Datenschutz wäre. Das darf eben jetzt nicht Google oder Apple. Ich habe nichts gegen die beiden, aber das ist eine Information, die möchte ich nicht bei Google oder Apple haben. Diese Information möchte ich bei meinem Arzt haben, dass der erfährt, das ist eine Information, die ich dort habe. Oder bei meiner Krankenkasse, die mir helfen kann. Also bei jemand, der kein kommerzielles Interesse hat. Da kommen wir extrem weiter.
Herzlich willkommen, ich heiße Christoph Bosek und du hörst den Inside Talk von Vodafone Business, unser monatliches Format, in dem wir uns viel Zeit nehmen und tief eintauchen in einen Schwerpunkt. Heute geht es um AI und wir konnten einen ganz besonderen und vor allen Dingen besonders interessanten Gast für diese Folge gewinnen, Dr. Jens Baas. Er ist Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse TK. Die TK ist Deutschlands größte gesetzliche Krankenkasse und hat einen Haushalt, der ungefähr die Größe des deutschen Verteidigungsbudgets hat. Jens hat als Arzt operiert, wollte früher Kybernetik studieren und ist seit 10 Jahren im Vorstand der TK und bringt für die Digitalisierung enorm viel Wissen und Interesse an Technik mit. Die TK kümmert sich vielleicht deshalb auch schon seit fast einer Dekade um KI- und Machine Learning-Themen und Jens gibt uns einen Einblick, wo die TK dadurch Handarbeit sparen kann und welchen AI-Projekten zum Beispiel auch das Kundenerlebnis und die Qualität der Dienstleistung Krankenkasse noch viel besser geworden ist und weiter besser wird. Du lernst in dieser Folge spannende Einschätzungen von einem Manager mit 15.000 Mitarbeitenden und 11 Millionen Kunden und viele gute Lösungen, die vielleicht auch für deine Arbeit interessant sein können. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Lieber Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Christoph. Ja, schön. Freut mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und wie du schon sagst, das Thema ist spannend. Von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
Das ist gut. Ich hoffe, die Zuhörenden auch und ich auf jeden Fall umso mehr. Ich glaube, du bist schon seit über 10 Jahren dort. Du bist ausgebildeter Arzt, ne? Du hast studiert.
Das ist richtig. Und, genau, ich habe studiert. Ich habe auch als Arzt gearbeitet, in der Chirurgie sehr lange. Habe vor allen Dingen damals Transplantationsmedizin gemacht. Mhm. Also von daher nicht bei der Krankenkasse angefangen.
Was war der Moment, wo du dann gesagt hast, von der Chirurgie ins Büro?
Du, das war ganz witzig. Ich wollte eigentlich immer Chefarzt einer großen Uniklinik werden, was man halt so als universitärer Chirurg irgendwie werden möchte, mal irgendwie Chef von Heidelberg.
Wie viel gibt es davon in Deutschland?
Ich war in Deutschland und ich war in den USA. Da waren okay. Die beiden Sachen, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Und als ich meinen Facharzt fertig hatte, also meine ganzen Operationen für den Facharzt, da musste so eine Art, was weiß ich, 20 Mageneingriffe machen und sowas, damit du dann immer Facharzt werden kannst, habe ich mir gesagt, okay, operieren kannst du jetzt halbwegs. Was kannst du noch nicht, um jemals Chefarzt zu werden? Dann gesagt, ich habe keine Ahnung von Betriebswirtschaft, weil da lernt man nichts im Studium drüber, da lernt man auch in der Ausbildung nichts. Also ich habe gesagt, wie soll ich jemals eine große Klinik leiten, wenn ich keine Ahnung von BWL habe? Und habe dann, klingt jetzt heute ein bisschen lustig, gesagt, okay, jetzt nochmal was zu studieren, da bist du jetzt zu alt. Also wie kann ich jetzt relativ schnell BWL lernen? Und dann habe ich gesagt, mache ich ganz einfach, ich gehe für 1-2 Jahre in Unternehmensberatung und dann lerne ich da ganz viel BWL, dann komme ich zurück und kann ein viel besserer Chefarzt werden. Das war der Plan, den ich damals gehabt habe. Habe ich dann, weil ich niemand anderes kannte, bei McKinsey und Boston Consulting beworben, weil waren, wie gesagt, die beiden einzigen, die ich kannte, bin da auch relativ blauäugig dann hingegangen. Hatte dann auch von beiden ein Angebot, mich dann für BCG entschieden. Und habe dann erstmal Banken beraten. Also gar nichts mit Gesundheitssystem, sondern habe Banken beraten eine ziemlich lange Zeit, weil ich ja wollte ja BWL lernen. Dann habe ich viel Automobilindustrie gemacht, weil mir das Spaß macht. Und dann war ich irgendwie so 2-3 Jahre da. Und dann war der Moment, wo ich sagen musste, okay, gehst du jetzt zurück? Weil dann wäre es irgendwie so danach auch zu spät gewesen. Dann ist mein Wissen irgendwie veraltet. Chirurgie ist ein Handwerk, da bist du nicht mehr so richtig in der Übung. Meine Forschung wäre irgendwie veraltet gewesen. Also nach 2-3 Jahren war der Punkt, wo ich überlegt habe, gehst du jetzt zurück oder nicht. Und entgegen meines ursprünglichen Plans hat mir dann Beratung auch so viel Spaß gemacht und BWL, dann bin ich da geblieben. Also es war eher ein Unfall. Ich wollte gar nicht weg von der Chirurgie, sondern ich wollte eigentlich nur kurz weg, was lernen und wieder zurück. Und dann bin ich so unfallmäßig da geblieben. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Dann bin ich auch relativ schnell Partner geworden und habe dann allerdings wieder Gesundheitssystem beraten, Krankenhäuser, Krankenversicherungen und wollte da eigentlich auch gar nicht weg, bis irgendwann die TK gefragt hat, hey, wir brauchen einen neuen Vorstandsvorsitzenden, hast du nicht Lust, direkt zu uns zu kommen, statt uns zu beraten? Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, es ist schon irgendwann auch mal besser, wieder eigene Verantwortung zu haben. Beratung ist irgendwie spaßig, aber Beratung ist immer, du sagst jemand was und wenn es gut läuft, dann kannst du sagen, hey, die habe ich total gut beraten. Und wenn es nicht gut läuft, sagst du, die habe ich total gut beraten, die haben es ja schlecht umgesetzt. Also du bist nie so richtig verantwortlich. Das fand ich dann irgendwie auf Dauer ein bisschen unbefriedigend. Und so bin ich dann gesagt, okay, dann werde ich jetzt mal Vorstandsvorsitzender der TK. Und da bin ich jetzt seit 10 Jahren, macht mir auch großen Spaß. Also es war, im Nachhinein sieht es geplant aus, im Vorhinein war es überhaupt nicht geplant, sondern immer das gemacht, wo ich gerade in dem Moment Spaß drauf hatte. Und dann bin ich am Ende hier gelandet.
Ich hatte eben schon so ein paar Kennzahlen gesagt. Ich glaube, ungefähr 11 Millionen Kunden habt ihr, ja. Größte deutsche gesetzliche Krankenkasse.
Ja.
Mitarbeitende 14.000?
Ja, genau, knapp 15.000. Ja. Was ich immer relativ beeindruckend finde, immer gerne erzähle, also unser Haushaltsvolumen ist ungefähr gleich hoch wie der Verteidigungshaushalt Deutschlands.
40 also Milliarden, ne?
Ungefähr 55 Milliarden.
55, ja. Milliarden, okay.
Also wir sind über 50 Milliarden im Gesamtvolumen. Also ist es schon, wären wir börsennotiert, wären wir im DAX, aber wir sind eine Körperschaft. Deswegen sind wir logischerweise nicht.
Wem gehört dann die TK?
Ja, die Krankenkasse gehört eigentlich niemand, sondern ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Das heißt, sie gehört eigentlich, sofern man von gehört sprechen kann, den Versicherten. Und mein Aufsichtsrat, also meine Selbstverwaltung, wird auch von den Versicherten gewählt, die dann wiederum den Vorstand bestimmen. Also die Versicherten selber haben sehr viel mehr Mitspracherecht, als vielleicht dem einen oder anderen sogar bewusst ist. Letztendlich sind sie in Anführungszeichen die Besitzer und vor allen Dingen aber auch die bestimmen, in welche Richtung wir gehen, wer der Vorstand wird, all diese Themen, die sonst ein Aufsichtsrat entscheiden würde oder Aktionäre.
Wie viele Krankenkassen gibt es in Deutschland?
Im Moment gibt es noch 94. Wir kamen mal von über 1.000. Mit immer, sage ich mal, abnehmender Tendenz kommt auch oft die Diskussion, braucht man überhaupt so viele Krankenkassen? Mhm. Und meine Antwort ist immer, nein, man braucht keine 94. Aber wenn du dich persönlich entscheidest, dann brauchst du wahrscheinlich schon so 10 oder sowas in deinem Auswahlset. Und da deine 10 nicht die gleichen sein werden wie meine 10, muss der Markt einfach schauen, wie viel sind es denn wirklich. Gibt eben Krankenkassen, die sehr regional sind oder welche, die sehr an irgendwelchen Betrieben dran sind. Die sind für den einen interessant, für den anderen aber gar nicht. Und deswegen, wenn man 10 zur Auswahl haben will, braucht man vielleicht, was weiß ich, 40, 50 oder sowas. Also da ist ein Bereinigungsprozess, der sowieso stattfindet. Und auch das Thema, was wir ja gleich diskutieren wollen, mhm. KI und solche Sachen, ist natürlich irgendwo auch ein Größen- und Fähigkeiten-Thema. Und wenn ich natürlich sehr klein bin, dann kann ich solche Themen nicht alleine bearbeiten. Vielleicht kann ich mich mit anderen zusammentun, kann sie dann in Verbünden bearbeiten, ist auch eine Option. Aber um sie alleine bearbeiten zu können, musst du halt eine gewisse Größe haben. Und dann ist es schon hilfreich, eben die größte Krankenkasse zu sein und sich da eben in vielen Bereichen dann auch besser entwickeln zu können, als man das vielleicht kann, wenn man kleiner ist.
Ich glaube, ich habe bei euch gelesen, dass ihr im letzten Jahr Ausgaben hattet ungefähr 40 Milliarden Euro, mhm. Einnahmen ungefähr 39,2 Milliarden Euro. Also es ist ja da, allein wenn man irgendwie 2% irgendwie daneben liegt, sind das gleich mehrere 100 Millionen Euro, die dann gleich irgendwie fehlen oder zu viel sind.
Absolut. Absolut, wobei wir in dem Fall gar nicht daneben gelegen sind, sondern, das ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst, wir hatten vor einigen Jahren eine Gesetzgebung, die um meine Kasse vor allen Dingen gezwungen hat, Rücklagen abzubauen. Also wir hatten Rücklagen in Höhe von mehreren Milliarden, also ein bisschen der hamburgische Kaufleute, also wir leiden immer gerne Rücklagen und wenn man einen Umsatz von 50 Milliarden hat, sind ein paar Milliarden Rücklagen auch, finde ich, nicht zu viel. Aber die Politik wollte, dass die Beitragssätze nicht steigen, dass man nicht merkt, wie groß die Probleme im Gesundheitssystem sind, hat deswegen die Krankenkassen gezwungen, Rücklagen abzubauen. Dann sah es für einige Zeit so aus, als wären die Beiträge stabil, was aber natürlich beschiss gewesen ist, weil es einfach gesponsert wurde durch den erzwungenen Rücklagenabbau. Die sind jetzt übrigens weg, die Rücklagen. Also die Krankenkassen sind jetzt über relativ nahe bei null Rücklagen. Das heißt, alles, was jetzt an Kostensteigerung kommt, wird auch 1:1 in die Beiträge gehen. Also eine sehr ärgerliche Entwicklung für, ich höre ja, glaube ich, viele Menschen aus dem Mittelstand oder Unternehmer zu, können sich vorstellen, wie unangenehm das ist, wie ärgerlich, wenn man wirklich Milliarden an Rücklagen bildet und dann kommt der Staat und sagt, übrigens, die müsst ihr jetzt zwangsweise euren Wettbewerbern geben oder ihr müsst sie irgendwie zwangsweise wieder ausschütten. Das war schon eine sehr merkwürdige Aktion. Da denkt man sich immer, ist Körperschaft manchmal doch ein anderes Wettbewerbsumfeld, als es man andere Menschen gewöhnt sind.
Seid ihr die einzige Körperschaft?
Nee, alle Krankenkassen sind Körperschaften. Mhm. Und deswegen gibt es auch diese Umverteilung, deswegen sind die auch möglich. Wir werden ja, ohne jetzt in Detail gehen zu wollen, wenn man Beiträge bezahlt, geht es ja nicht an die Krankenkassen, sondern die Beiträge gehen in einen großen Topf und werden je nach Morbidität, also wie krank die Menschen sind, an die Krankenkassen verteilt. Und über diesen Topf kann man natürlich ganz unterschiedliche Umverteilungen machen. Und so passierte das auch mit den Rücklagen. Also im Effekt hat man unter TK, ganz spezifisch der einzigen Krankenkasse, die hohe Rücklagen hatte, hat man uns mehrere Milliarden Euro vergesellschaftet, die anderen bekommen haben. Und das ist schon, wie gesagt, was ein sehr ärgert, wenn man ja hart dafür gearbeitet hat, diese Rücklagen zu erzeugen. Also eine Besonderheit im Gesundheitssystem.
Jetzt habe ich natürlich 74 Folgefragen zum Thema Gesundheitssystem Deutschland. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir uns auf das Thema AI eigentlich festgelegt haben. Vielleicht müssen wir nochmal ein Follow-up machen.
Ja,
aber um jetzt so ein kleines bisschen den Bogen zu kriegen und ohne zu sehr vielleicht bei dir persönlich reinzureden, aber was könnte der letzte Moment gewesen sein, wo du vielleicht in der Medizin Kontakt hattest mit AI? Also gibt's da ein Beispiel, das dir einfällt?
Ja, den gibt's. Also ich muss vielleicht zu meiner persönlichen Vita sagen, dass das Thema Informatik, AI bei mir immer eine relativ große Rolle gespielt hat. Also ich habe schon als Jugendlicher geschwankt, soll ich wirklich Medizin studieren oder Kybernetik? Also ich wollte nicht jetzt Informatik, aber Kybernetik war das Fach, was ich studieren wollte. Ich habe auch in meinem Studium immer ein bisschen nebenher Geld verdient mit Programmieren und deswegen, wo war der Kontakt? Auch in meiner Doktorarbeit und danach war ich immer bei uns in der Klinik der dafür zuständig war für alle IT-Sachen, die irgendwo halt angefallen sind und habe im Bereich der Forschung, ich habe über Transplantation von der Bauchspeicheldrüse geforscht, da unter anderem auch Programme geschrieben, mit denen man zum Beispiel automatisch auf Bildern auswerten konnte, wie viele Zellen auf diesem Bild schon abgestorben waren. Das war so ein erster Ansatz von ganz grober KI, würde ich sagen, den ich damals bei uns in der Klinik eingeführt habe. Und von daher kann ich also ganz genau sagen, wo ich angefangen habe damit. Mit so ganz einfacher Bilderkennung, dass ich an einem histologischen Schnitt, also einem feingeweblichen Schnitt, eben erkennen kann, wie viele Zellen sind gestorben und wie viele nicht, und das automatisch auswerten konnte. Also von daher hatte ich da in der Tat recht früh Kontaktpunkte mit KI oder mit den Vorläufern, was man dort eben noch an grober Bilderkennung gemacht hat.
Ich würde gerne so ein bisschen verstehen, was die TK alles so macht. Also wenn wir sagen, dass du 100% geleistete Arbeitsstunden hast, in welche Themen fließen die ungefähr so?
Also in meinen Arbeitsstunden oder in der TK? Ich kann mal beides sagen.
Okay.
Also in der TK fließen die Arbeitsstunden in, ich sag's mal, wir sind ja letztendlich ein Dienstleistungsunternehmen. Wir sind eine Versicherung und ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, es fließt der große Teil der Zeit bei uns wirklich in Erbringen einer Dienstleistung. Das heißt, Menschen rufen bei uns an und wollen irgendwas. Menschen wollen eine Beratung, Menschen brauchen irgendwas. Menschen haben Fragen zu ihren Beiträgen. Also das ist ein großer Teil der Arbeit, die so eine Krankenversicherung ausmacht. Der zweite große Teil ist, was ich mal nenne, Steuerung der Ausgaben, die wir haben. Das heißt, die Aufgabe einer Krankenkasse ist ja, wenn ich es ganz einfach sagen soll, den Versicherten für möglichst wenig Geld eine möglichst gute Versorgung zu bieten. Das ist so unser Job, den wir haben. Das heißt, auf der Ausgabenseite geht es darum, diese Ausgaben zu steuern. Also zum Beispiel Verträge mit Leistungserbringern zu machen, auszuhandeln, zu schauen, wie können wir Versorgung verbessern. Aber auch Verträge mit Arzneimittelherstellern. Also wie viel Rabattverträge, was bekommen wir an Rabatten, wenn wir bestimmte Größenordnungen euch an Versicherten liefern können. Da geht es um Themen wie Kontrolle von Rechnungen. Also Krankenhausrechnungen zum Beispiel, größter Block, den wir an Ausgaben haben, ist das Thema Krankenhaus. Kontrollieren, sind diese Rechnungen in Ordnung oder nicht. Allein da sparen wir jedes Jahr mehrere Milliarden, also auch da, wir reden immer über Milliarden in Krankenkassen, sparen wir mehrere Milliarden Euro über Rechnungen, die wir eben nochmal nach zurückgeben und sagen, da stimmt irgendwas nicht in der Rechnung. Also das ist ein wesentlicher Teil. Bei mir persönlich kommt natürlich sehr stark dazu, in der Krankenkasse auch, aber zu einem kleineren Prozentsatz, eben auch die politische und strategische Arbeit. Also wie stellen wir uns gesamtpolitisch auf? Was ist die Strategie einer Krankenkasse? Wie versuchen wir, Politik so zu beeinflussen im Sinne unserer Versicherten, dass dort bestimmte Themen auch vielleicht umgesetzt werden oder nicht? Wie gehen wir zum Beispiel in Diskussionen mit der Pharmaindustrie um? Einfach logischerweise, Pharmaindustrie möchte hohe Preise, wir möchten niedrige Preise, ganz platt gesagt. Also wie einigt man sich da auf eine vernünftige Höhe? Das macht einen wesentlichen Teil aus. Aber ich würde sagen, der große Teil unserer Ressourcen geht sicher in das Thema, wie kommuniziere ich mit dem Kunden, wie gehe ich mit dem Kunden um und wie schaue ich mir Rechnungen an, ob die in Ordnung sind oder nicht. Also wenn ich das in ganz grobe Blöcke sagen würde, sind das ja die beiden größten Blöcke. Und dann natürlich haben wir Themen wie Kommunikation im Sinne von Werbung, von Marketing. Wir haben natürlich eine sehr große IT. Auch das muss man vielleicht wissen. Es gibt im Prinzip 3 große IT-Systeme in der gesetzlichen Krankenversicherung, von denen 2 Systeme sind, die alle anderen Krankenversicherungen benutzen. Und wir sind die Einzige, die ein eigenes hat. Also wir benutzen ein eigenes IT-System, sind nicht an den beiden anderen großen IT-Systemen angeschlossen. Das heißt, auch das ist natürlich ein großer Aufwand, den wir betreiben müssen, dort, sage ich mal, eigene IT zu haben, von der wir immer noch glauben, der Vorteil überwiegt bei Weitem, sonst hätten wir es ja auch nicht. Aber auch da haben wir natürlich eine ganze Menge Mitarbeiter, die in dem Thema IT unterwegs sind und dort versuchen, unsere Systeme wettbewerbsfähiger als die der anderen zu haben.
Jetzt werden wahrscheinlich auf allen Ebenen Leute auf euch zukommen und sagen, das müssen wir doch in Zukunft mit AI lösen. In welchen Bereichen habt ihr vielleicht schon seit Jahren irgendwelche Machine Learnings am Laufen, wo man sagt, so, das ist jetzt überhaupt gar kein neuer Hut mehr, Christoph, sondern eher ein alter Hut. Und in welchen Bereichen, also erstmal, welche Bereiche sind vielleicht schon relativ lange durch Machine Learning oder KI beeinflusst bei euch?
Also in der Tat benutzen wir jetzt KI schon lange und wir reden ja auch da natürlich, wir werden nachher mit Unterscheidung sicher machen zwischen Large Language Modellen und KI allgemein, weil es ja oft gerne so in einen Topf geworfen wird heutzutage. Lass uns erstmal von KI reden. Benutzen wir in der Tat schon lange. Wir haben auch schon lange eine extra Abteilung, die nichts anderes macht, als KI-Modelle aufzubauen, sich damit zu beschäftigen. Also ist jetzt nichts, weil wir den Hype erst abwarten müssen, sondern benutzen wir schon sehr früh.
Was heißt lange?
Und lange heißt sicher gut 10 Jahre in der Größenordnung. Und angefangen haben wir, das ist witzig, wenn ich sozusagen sage, ich habe als junger Arzt schon so Mustermodelle gemacht. Eine der frühen Modelle, die wir benutzt haben, ganz kleines Thema, aber witzig, deswegen erzähle ich es immer ganz gerne, ist, wenn du bei uns irgendwelche Bonusprogramme machst, dann kriegst du oft einen Stempel von irgendjemand, der, was weiß ich, Koronarsport mit dir gemacht hat. Da wird halt gestempelt. Wenn man ganz ehrlich ist, da könntest du alles stempeln. Da könntest du auch von meinem kleinen Postkasten einen Stempel reinmachen, weil der will schon diese ganzen Stempel irgendwie unterscheiden. Und einer der ersten Modelle, wie wir versucht haben, war dort KI einzusetzen in der Erkennung dieser Stempel. Weil es ist völlig wild, diese ganzen wilden Bonushefte sich anzuschauen. Und da war eine Idee, können wir da nicht irgendwie besser erkennen, ist es was oder ist es nichts? Ist es mein kleiner Postkasten oder ist es wirklich meine Koronarsportgruppe, die dort gestempelt hat? Also kein großes Volumen, aber ein ganz lustiges Beispiel, wo man sehen kann, selbst bei sowas kann man es einsetzen. Spannendere Bereiche, und da ist
Darf ich kurz dazwischen fragen? Habt ihr viel mit Betrugsversuchen zu tun?
Ja. Also im Gesundheitssystem allgemein hat man immer relativ viel mit Betrug zu tun. Also es gibt immer ein paar Schlauberger. Wahrscheinlich prozentual nicht mal so viel, aber dadurch, dass es einfach das Gesamtvolumen so groß ist, ist aber auch das Betrugsvolumen relativ groß. Und das geht dann eben in der Masse, sage ich mal, der ehrlichen Menschen auch gerne unter. Und umso mehr muss man Aufwand treiben, dass man die dann erwischt. Und wie gesagt, prozentual ist es wenig, in Euro ist aber dann relativ viel.
Wir hatten jetzt das Beispiel, dass man vielleicht versucht, irgendwie irgendwelche Bonussysteme auszutricksen. Was sind weitere Beispiele?
Ja, gibt es immer mal wieder. Aber wenn ich jetzt gerade das zweite KI-Beispiel zum Beispiel nehme, Krankenhausrechnung. Das ist jetzt, würde ich nicht sagen, überall kriminelle Energie. Aber natürlich bemüht sich jeder, seine Rechnung so zu schreiben, dass sie möglichst positiv zu ihm ist. Und zum Beispiel Krankenhäuser beschäftigen sogenannte Kodierassistenten, also Menschen, die dafür sorgen, dass im Idealfall alles, was das Krankenhaus erbracht hat, auch bezahlt wird. Das ist, sage ich mal, fair und soll auch so sein. Im nicht ganz so idealen Fall vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Da kommen dann wir ins Spiel und versuchen, das zu überprüfen. Und da haben wir auch sehr früh schon KI eingesetzt, einfach um zu erkennen, welche sind denn auffällig und welche nicht. Weil natürlich auch wir kein Interesse daran haben, unsere Ressourcen auf unauffällige Rechnungen zu tun und wir auch kein Interesse daran haben, die Krankenhäuser zu nerven, die eigentlich richtig abrechnen. Wir wollen ja auch die schwarzen Schafe erkennen und nicht die, die es alles richtig machen und die immer wieder belästigen. Deswegen haben wir auch da relativ früh KI eingesetzt, um zu erkennen, welche Rechnungen sind auffällig. Und welche Rechnung muss dann nochmal ein Mensch anschauen, um zu sagen, wollen wir denen wirklich weiter nachgehen? Also dann auch zum Beispiel medizinischen Dienst überprüfen lassen und zu sagen, war das wirklich in Ordnung oder nicht? Oder bei welchen Rechnungen kann man von vornherein sagen, da lohnt sich das gar nicht? Also das ist auch ein Beispiel, wo wir KI schon lange einsetzen und immer weiter verfeinern, weil es auch dort gesetzliche Regulatorien gibt, die uns nur noch erlauben, einen bestimmten Bestandteil der Anzahl der Krankenhausrechnungen zu überprüfen. Wir dürfen nicht mehr alle, sondern je nach Krankenhaus zwischen 5% und 15%.
Was ist da die Motivation?
Ja, eine Vereinfachung für die Krankenhäuser, also Verwaltungsvereinfachung. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten Mittelständler, die hier zuhören, sagen, hätte ich auch gerne, dass man meine Rechnung nicht mehr prüft als Verwaltungsvereinfachung. Also es ist auch wieder eine Besonderheit, die es im Gesundheitssystem gibt, dass man sagen kann, das ist so mühsam, wenn die all meine Rechnungen prüfen, dann ist es irgendwie, macht mir so viel Aufwand. Willkommen im Gesundheitssystem. So ist es hier manchmal, dass es dann eben Regeln gibt, die sagen, okay, ihr dürft nur noch 10% aller Rechnungen prüfen. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man die richtigen 10% prüft. Mhm. Das heißt, dann ist es sehr wichtig, dass man von vornherein erkennen, welche hat denn in Bezug auf Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht in Ordnung ist, auf Höhe des Betrages, der sozusagen drin ist, und auf den erforderlichen Aufwand, dieses Geld dann auch wieder reinzubekommen, in all diesen Faktoren, welche Rechnung ist da die beste, in Anführungszeichen beste, also erfolgsversprechendste. Mhm. Also das sind alles Themen, wo wir KI schon lange einsetzen, aber immer weiter dran drehen, das zu verbessern, damit wir dort, wie gesagt, der ideale Fall wäre ja, kein Krankenhaus nerven zu müssen, was richtig abrechnet, aber alle zu erwischen, die falsch abrechnen. Das wäre sozusagen der ideale Fall. Und dem versuchen wir uns halt möglichst immer weiter anzunähern.
Das waren jetzt Beispiele, wie man zum Beispiel durch Machine Learning und Aufzeigen von vielen Beispielstempeln und dann kann man lernen, oder sieht aber anders als aus der Beispielstempel und so weiter. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, es gibt aber auch diese Large Language Models, die halt sehr teilweise auch sehr allgemeine Aufgaben erledigen können. Hat es in den letzten Jahren jetzt auch nochmal ganz neue Möglichkeiten durch die KI gegeben, wo ihr sagt, oh, jetzt sind auf einmal Dinge möglich, die konnten wir selbst vorher so nicht so einfach machen?
Ja, absolut. Also wenn wir sagen, was hat sich in letzter Zeit entwickelt, dann waren es wirklich die Large Language Modelle. Und natürlich haben wir uns mit denen auch schon länger beschäftigt, weil ich hatte ja gesagt, ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe ist auch Kommunikation mit den Versicherten. Und klar, Kommunikation, Large Language Modelle, da ist einem jedem klar, dass da natürlich ein Zusammenhang bestehen kann und dass man dort Fortschritte machen kann. Da haben wir aber eine Besonderheit auch wieder im Gesundheitswesen. Wir gehen halt mit Sozialdaten um. Gesundheitsdaten und Sozialdaten. Und Gesundheit und Sozialdaten sind rein gesetzlich nochmal ganz anders geschützt als zum Beispiel selbst Bankdaten. Haben deutlich höheren Schutz. Das heißt, das Problem, was wir bei vielen Large Language Modellen haben, ist, wir können die gar nicht so einfach einsetzen, weil wir eben keine hundertprozentige Kontrolle darüber haben, was mit den Daten passiert. Und ich kann jetzt nicht sagen, schreib doch mal den Brief an Herrn Müller, mach den doch mal mit ChatGPT, mach den doch schöner. Weil wenn da drin steht, Herr Müller, wir können Ihren Antrag freundlicherweise genehmigen, wir freuen uns, dass Sie jetzt Ihren Rollstuhl bekommen, dann ist es eine Information, die ChatGPT nichts angeht, dass Herr Müller einen Rollstuhl hat. Also müssen wir erstmal gut überlegen, wie man das überhaupt abbilden kann. Deswegen setzen wir im Moment ChatGPT auch noch, oder auch wir setzen im Moment jetzt auf Azure, keine Reklame, sondern einfach, weil das unser System ist, das wir gerade einsetzen, müssen wir immer gut überlegen, wo darf man das und welche Daten darf man schon benutzen und welche nicht. Deswegen sind unsere Einsatzgebiete im Moment natürlich in Teilen in der IT. Ich hatte schon gesagt, wir haben sehr große IT-Abteilung, die auch sehr viel natürlich eigenprogrammiert. Und da ist es natürlich so, dass man Large Language Modelle gut einsetzen kann, um die Produktivität der Programmierer zu erhöhen. Das testen wir mittlerweile an vielen Ecken und haben auch ganz positive Erfolge. Nicht übrigens in der Größenordnung, die ab und zu kommuniziert werden. Das hieß ja am Anfang, 50% aller Programmierkapazität fällt weg. Das ist unsere persönliche Erfahrung nicht. Ich glaube eher, dass man in ausgewählten Bereichen 20-30% wird sparen können. Das ist unserer Erfahrung nach eher realistisch. Also überall da, wo relativ standardisiert programmiert wird, wo man relativ gut auf irgendwelche Libraries zugreifen kann, da ist es realistisch, diese 20-30% zu erzeugen. Da, wo man das nicht tut, ist der Anteil vielleicht sogar eher noch ein bisschen geringer. Aber das glauben wir, dass man es hinbekommen kann. Also da setzen wir es ein. Wir setzen es mittlerweile zunehmend testweise bei der Wissenssuche unserer Mitarbeitenden ein. Also auch da ist es ja so, dass die, wenn sie irgendwas selber wissen wollen, wir sehr große Systeme haben und wie wahrscheinlich die meisten großen Unternehmen, ist manchmal gar nicht so einfach, in all unserem Wissen das Richtige zu finden. Das heißt, da setzen wir es ein, damit die Mitarbeitenden, wenn sie eine fachliche Frage haben, die relativ einfach von unserem System beantwortet bekommen. Das ist der zweite Punkt.
Habt ihr die Möglichkeit zu messen, ob die Antworten oder das Finden von Informationen dadurch wirklich besser geworden ist? Also
ja, das testen wir gerade in der Tat. Ich kann dir aber die Antwort noch nicht sagen. Also wir sind, auch das ist ein Punkt, den wir in den letzten Jahren eingeführt haben, unsere Prozesse sehr messbar zu machen, weil ich der Überzeugung bin, dass in einem digitalisierten Zeitalter, dass wir eben zunehmend reinkommen, in dem auch KI eine größere Rolle spielt, Prozesse sehr einheitlich und sehr gut messbar sein müssen. Und das ist ein großer Prozess, viel schwieriger, als er am Anfang klingt. Aber wir können das mittlerweile ganz gut und von daher werde ich auch ganz gut messen können, was wir dort an Gewinnen haben. Wir sind aber im Moment, sage ich ja gerade, in der Testphase, das zu tun. Und mein Gefühl ist, in der Testphase ist es ungefähr ausgeglichen. Das heißt, der Gewinn, den du hast über die besseren Antwortzeiten, die besseren Antworten, wird im Moment noch aufgefressen darüber, dass es auch ein bisschen mühsamer ist, damit umzugehen. Also die Menschen es noch lernen müssen, wie das funktioniert. Was mir aber große Hoffnung macht für die Ausrollphase, wenn es jetzt schon so ist, dass es ausgeglichen ist, dann werden da ziemlich hohe Potenziale drin sein. Also ich glaube, wir gewinnen an zwei Ecken. Wir gewinnen wirklich Produktivität. Die Menschen werden schneller sein an vielen Ecken. Aber wir gewinnen auch Qualität. Weil auch das ist ja wichtig. Eine Auskunft, die wir geben, muss ja auch qualitativ richtig sein und nicht nur schnell kommen sozusagen. Das heißt, wir werden auch Qualität gewinnen. Und das stellen wir auch schon fest, dass die Suchqualität deutlich steigt und damit auch die Qualität der Antwort deutlich steigt. Perspektivisch, und das versuchen wir derzeit an Testdaten, werden wir es natürlich auch in der Kommunikation mit den Versicherten einsetzen.
Ihr wollt jetzt Stück für Stück auch in der AI-Kommunikation gegenüber den Kunden mehr machen. Was ist da geplant?
Ja, ich glaube, das ist der nächste Schritt, der in Kundenkommunikation kommen muss. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ist es bei uns ja natürlich viel besser als bei anderen, aber letztendlich das gleiche Problem. Wenn wir Schriftguthaben, also wenn Versicherte von uns irgendwas schriftlich bekommen, dann ist es natürlich nicht jedes Mal ein händisch geschriebener Brief, sondern sind es natürlich teilweise Textbausteine, dann schreibt die Mitarbeiterin noch was dazu. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nicht mit jedem glücklich, mit jedem Brief, der bei uns rausgeht. Weil manchmal sieht man, dass es Textbausteine sind. Manchmal denkt man auch als Versicherter wahrscheinlich, okay, ich habe ganz, ganz spezifisches gefragt. Jetzt kriege ich eine relativ allgemeine Antwort. Also da arbeiten wir wirklich sehr intensiv dran und trotzdem gibt es keine perfekte Lösung bisher. Ich bin davon überzeugt, das ist genau ein Einsatzgebiet, den Large-Language-Modelle perfekt werden machen können. Das heißt, unsere Schriftgutsysteme werden weiterhin rausgeben, was inhaltlich völlig korrekt ist, wahrscheinlich auch juristisch korrekt. Aber dann möchte ich gerne, dass wir auf den Knopf drücken und sagen, okay, mach unseren Brief, der formal korrekt ist, jetzt bitte in irgendwas, was ein normaler Mensch auch lesen kann. Was irgendwie so übersetzt ist, dass es immer noch inhaltlich korrekt ist, aber was ein normaler Mensch lesen kann. Das ist, klingt so trivial, aber ist wirklich in den letzten 50 Jahren ein Riesenproblem aller Dienstleistungsunternehmen gewesen. Und ich glaube, dass hier eine künstliche Intelligenz, ganz konkret so ein Large Language Modell, wirklich Revolutionäres wird leisten können, weil es dieses inhaltlich Korrekte in irgendwas wird übersetzen können, was der Mensch dann auch wird lesen können. In Klammern übrigens dann ja auch gleich in allen Sprachen. Und wahrscheinlich kann ich sogar sagen, dass es jemand Älteres, der braucht vielleicht eine andere Sprache als jemand, der 20 Jahre alt ist, also auch eine an ihn angepachte Sprache. Vielleicht kann ich sagen, bei dem haben wir die Erfahrung, der fragt immer nach, also versuch es noch ausführlicher zu erklären und in leichterer Sprache, bei dem vielleicht nicht. Also man wird zum ersten Mal ein wirklich individuell personalisiertes Schriftgut rausgeben können. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Das heißt, die Menschen werden Anschreiben bekommen oder Antworten bekommen oder Bescheide bekommen, die viel leichter verständlich sind als alles bisher. Da verspreche ich mir wirklich sehr viel davon.
Kannst du dir vorstellen, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, dass ich in meinem Profil hinterlegen kann, ich möchte geduzt werden und angesprochen werden wie ein Kumpel?
Absolut.
Oder
absolut. Ja, also ich glaube, dass das kommen wird und wir kommen sicherlich nochmal drauf, was meine nächste Vision ist. Aber im ersten Schritt wird das so sein können. Dann werde ich sagen, ich möchte gerne geduzt werden oder wie gesagt, ich möchte es gerne sehr ausführlich haben oder erkläre es mir so einfach wie möglich. Ich glaube, dass man solche Präferenzen wird sagen können. Und dann kriege ich es eben so, wie ich es haben möchte.
Wie?
Das wird ein erster Schritt sein. Und wie gesagt, auch in allen Sprachen. Das heißt, diese Kommunikation, kann bei uns jemand serbokroatisch, wird kein Thema mehr sein. Weil ich werde es immer in Deutsch erzeugen und dann übersetzen, in welche Sprache auch immer. Und man wird auch umgekehrt mit uns kommunizieren können, in welcher Sprache auch immer. Das Gleiche wird dann natürlich auch übersetzt werden in die 1-zu-1-Kommunikation. Also im Zweifelsfall am Telefon oder auch Chat oder was immer dann die 1-zu-1-Kommunikation sein wird. Auch da wirst du diese Dinge einfließen lassen können. Auch das wird ein großer Vorteil sein, weil ich dann viel besser individuell kommunizieren kann, als ich bisher gekonnt habe. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter denke, da muss man doch überlegen, wohin wird sich die Welt entwickeln in Bezug auf die digitale Kommunikation. Ich bin fest davon überzeugt und wir sehen ja auch, Apple macht es nächstes Jahr, Google arbeitet jetzt schon teilweise dran. Die Menschen werden weite Teile ihres Lebens von digitalen Assistenten organisieren lassen. Das heißt, ich werde einen digitalen Assistenten auf meinem Handy haben, dem werde ich sagen, hör mal, ich brauche übrigens ein Krankengeld bei der Krankenkasse, sorg bitte dafür, dass es kommt. Dass die wollen gar nicht mit der Krankenkasse in Kontakt treten, sondern schon gar keinen Brief oder sowas schreiben, sondern ich möchte meinem Assistenten sagen, mach das. Also muss ich als Dienstleister auf der anderen Seite darauf vorbereitet sein. Ich muss also darauf vorbereitet sein, Schnittstellen zu haben, die mit diesen digitalen Assistenten interagieren können oder sogar den Menschen selber einen digitalen Assistenten anbieten können. Weil was wollen Menschen bei einer Versicherung? Will ich auch. Ich möchte einen Ansprechpartner haben, der soll alles über mich wissen, 24 Stunden erreichbar sein und alles entscheiden können. Das ist, was ich möchte. Ich möchte nicht, wenn ich anrufe, jedes Mal einen anderen haben. Ich möchte nicht, dass ich wieder meine Geschichte von vorne erklären muss. Ich möchte, dass der alles entscheiden kann. Und zwar auch am liebsten direkt, nicht irgendwie in 2 Tagen, sondern jetzt. Das kann man natürlich nicht abbilden, völlig ausgeschlossen in einem menschlichen Unternehmen. In einer KI kann ich es abbilden. Das heißt, ich kann dir, du kannst dir aussuchen, möchtest du ein Männlein, ein Weiblein oder einen Außerirdischen als Assistenten haben? Wie soll der aussehen? Wie soll der mich ansprechen? Der weiß dann alles über dich, was mit Krankenkasse zu tun hat. Der kennt deine Geschichte. Der kennt auch die gesamten Hintergründe, die eine Krankenkasse haben darf. Und dem sagst du dann, hör mal, Bettina, wie immer du ihn nennst, ich möchte gerne Krankengeld haben. Mach das bitte. Und dann macht die das. Das heißt, dann weiß die schon alles über dich. Die braucht nicht nochmal fragen, wie alt bist du, hast du Kinder? Das weiß die ja alles schon. Und das wird ein großer Schritt nach vorn in Bezug auf den Service sein. Und der wird dann auch sagen können, übrigens an der Stelle gebe ich dir jetzt mal einen echten menschlichen Spezialisten, weil der kann dir noch weiterhelfen, aber dann kriege ich direkt den richtigen. Und dafür müssen wir vorbereitet sein als Krankenkassen. Übrigens glaube ich, alle anderen Dienstleistungsunternehmen auch. Ich bin manchmal überrascht, wenn ich mit Kollegen rede, wie viele von denen glauben, dass KI so eine Hilfstechnologie ist, die irgendwie man halt einsetzen wird und dann wird die so nebenher was machen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die wird ganz grundlegend Dinge in unserem Geschäftsmodell ändern. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und deswegen sind wir dabei, eben all diese Versuche zu machen, uns vorzubereiten und zu sagen, wenn dieser Punkt kommt, den nicht wir treiben werden. Ich werde nicht auf Apple den Assistenten bauen, das macht schon Apple. Aber wir müssen dann vorbereitet sein, den bedienen zu können. Und da gehen alle unsere Bemühungen hin, dorthin vorbereitet zu sein. Und dann, klar, wir sind ein Wettbewerbsunternehmen, wir sind eine Körperschaft, wir machen keine Gewinne, aber ich habe schon Spaß dran, der Erfolgreichste zu sein. Also wir möchten schon gerne erfolgreich sein, dafür sorgen, dass wir weiterhin die am stärksten wachsende Krankenkasse sind. Also muss ich auch diese Angebote dann haben und muss dann dafür sorgen, dass wenn der Versicherte sagt, hör mal, Assistent, ich brauche Krankengeld, dass er dann sagt, klar, kein Problem, ich organisiere das bei der TK, mache ich, brauche ich um nichts weiter kümmern. Und da müssen wir hinkommen. Und das sind alles jetzt Schritte auf dem Weg in diese Vision, die wir im Moment gerade versuchen zu machen. Ja, arbeiten wir uns dran vor.
Das klingt relativ schlüssig. Du hast ja schon gesagt, das geht halt leider nicht so einfach wie dann bei vielen anderen, dass man einfach sagt, ich probiere es jetzt mal und baue ein Proof of Concept mit ChatGPT. Welche Modelle sind denn für euch interessant? Also sagt ihr, wir benutzen dann doch wieder irgendwie öffentliche Modelle, die woanders gehostet sind, aber zumindest vielleicht irgendwie in Deutschland? Oder sagt ihr, nee, wir installieren uns unser ganz eigenes System?
Wir testen alles. Also wir haben ein eigenes System. Wir haben auch eigene NVIDIA-Grafikkarten logischerweise, um das System drauf laufen zu lassen. Ich glaube, die eine oder andere Uni würde uns beneiden, was wir an Fähigkeiten an der Ecke haben. Aber ich glaube, das sind eher Modelle, die man ausprobieren kann. Ich glaube, die Zukunft liegt nicht in eigenen lokal gehosteten Modellen, sondern schon in größeren Modellen, die woanders laufen, die aber dann unter der DSGVO laufen werden, also unter den Rahmenbedingungen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf Datenschutz. Aber da diese Bedürfnisse ja für alle bestehen, ja nicht nur für Krankenkassen, sondern alle möchten gerne müssen, je nachdem, wo sie gehostet sind, unter DSGVO laufen, wird es diese Angebote auch geben, perspektivisch zunehmend. Das heißt, im Moment ist es sinnvoll, auch durchaus zu spielen noch mit eigenen Modellen, aber die Zukunft wird nicht in eigenen Modellen liegen, sondern die Zukunft wird in großen Modellen liegen, die dann auf eigene Bedürfnisse trainiert sind, in die auch eigene Daten eingehen. Also Beispiel zum Beispiel, wer gesagt, ich habe jetzt schon ein Modell, bei dem die Mitarbeiter auf unser Wissen zugreifen können. Das ist ein Modell, was wir natürlich in der Cloud gehostet haben. Das ist ein Modell, wo ja auch keine Sozialdaten eingeben, sondern nur unser Wissen. Das möchte ich auch nicht gern, dass dieses Wissen irgendwo geleakt wird in alle Richtungen, aber das Risiko ist überschaubar. Das heißt, damit gehen wir direkt schon in die Cloud und hosten das nicht bei uns. Im Moment, wenn es um Versichertendaten geht, wenn wir wirklich Sozialdaten haben, die haben wir nur auf eigenen Modellen. Da würde ich noch nichts in irgendeine Cloud reingeben. Aber perspektivisch wird es in die Cloud gehen. Da wird gar kein Weg dran vorbeiführen. Wie auch diese ganzen Assistenten ja alle in der Cloud laufen werden. Die werden ja nicht lokal sein, sondern die werden natürlich irgendwo laufen. Und dann kommt es darauf an, eben Rahmenbedingungen zu haben, die uns ermöglicht, das dann auch zu tun. Da arbeiten wir uns politisch dran, das auch übrigens gängig zu machen, weil wir ein großes Problem haben mit dieser Sichtweise, die sagt, Daten müssen 100% sicher sein. Ich glaube, es gibt keine 100% sicheren Daten, die noch nutzbar sind, sondern du musst eine Abwägung machen zwischen Nutzbarkeit und Sicherheit. Und diese Diskussion führen wir mit der Politik die ganze Zeit. Aber dann werden wir in solche Modelle gehen, die in der Cloud gehen. Ich glaube, die lokale Lösung ist nur eine vorübergehende, die man jetzt zum Ausprobieren benutzen kann.
Ich glaube, es gibt zu dem Thema, man würde ja denken, dass vielleicht es total Sinn machen würde, ein LLM für den Medizinbereich zu machen oder für den Krankenkassenbereich oder sowas. Aber erschreckenderweise sind schon jetzt die ganz allgemeinen LLMs, wie am Beispiel ChatGPT, in Studien deutlich besser als im Vergleich. Also es ist richtig, richtig erschreckend oder überraschend. Ich hatte mir 3 Studien angeguckt, die müssen aus dem Medizinbereich kommen. In einer wurden ein paar hundert Fragen von Reddit genommen, die an echte Ärzte gestellt wurden. Und die wurden dann nochmal von ChatGPT beantwortet. Und dann wurden in einer Doppelblind-Test wurden dann geprüft, welche Antworten besser waren. Und ich glaube, 78% der Antworten wurden besser bewertet von ChatGPT und nur 22 dementsprechend von den, wurden die echten Menschenantworten als besser bewertet.
Ach, absolut. Das würde meine These unterstützen, dass ich auch glaube, es ist ein Irrweg zu glauben, du baust dein eigenes Modell auf, sondern du musst auf den großen Modellen aufsetzen und dann natürlich einen abgekapselten Teil des Wissens haben, der für deinen Bereich relevant ist, aber auf den großen Modellen aufsetzend. Das Problem übrigens ist natürlich bei den Modellen, bei Menschen aber auch bei unserem Modell, 95% aller Antworten sind super, also dass ich wirklich sage, wow und so schön und toll, aber irgendwie 5% sind halt auch falsch. Und die sehen auch erstmal super aus. Und es ist gar nicht so einfach, im Moment noch auseinanderzufinden, welches sind die 5% falschen, die nur super aussehen. Und bevor ich natürlich wirklich nach außen gehe, muss dieser Prozentsatz kleiner werden. Weil wenn wir natürlich eine Auskunft geben an Versicherte und sagen, hör mal, du kriegst übrigens Krankengeld, dann kannst du nicht ja sagen, war leider ein Fehler des Computers. Sondern natürlich machen auch unsere Mitarbeitenden Fehler, klar. Aber die Quote des Computers oder der AI muss halt mindestens auf dem Niveau der Mitarbeitenden liegen, besser drunter. Solange sie drüber liegt, kann ich sie eigentlich nicht auf die Menschheit loslassen. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem man noch feintunen muss, bis das wirklich so gut ist. Du wirst vielleicht ja auch gelesen haben, es gibt in den USA auch die ersten Prozesse schon gegen Versicherungen, wo eben Auskünfte von KIs gegeben wurden, die falsch gewesen sind. Und dort sagt die Rechtsprechung bisher, dann muss das Unternehmen auch dafür einstehen. Also wenn es halt falsch gewesen ist, der Versicherte muss sich darauf verlassen können, dass die Auskunft richtig gewesen ist. Finde ich auch richtig vom Rechtsempfinden her. Also muss man schon eine sehr hohe Sicherheit haben, dass die Auskünfte richtig sind. Nicht 100%, muss man auch ehrlicherweise sagen. Gerade in der Diskussion gibt es ja ganz oft die Diskussion, naja, aber wenn dann so eine KI die Diagnose stellt, wenn die was falsch macht, dann kann ich nur sagen, das wird sie machen, das machen Ärzte aber auch. Also die KI muss besser Diagnosen haben als Ärzte. Sie muss sie nicht hundertprozentig haben. Hundertprozentig wird nie funktionieren.
Wenn du jetzt in eurem AI-Bestreben gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt einmal die Herausforderung, wo finde ich überhaupt die ExpertInnen, die das alles irgendwie machen können und sich Gedanken machen können. Dann gibt es die Herausforderung, da kommen 10 Ideen, aber eigentlich ist nur Budget für 4 Stück da. Welche 4 werden das? Und dann gibt es wahrscheinlich noch die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen. Was davon?
Dann gibt es mitarbeitende Akzeptanz, mal höher, mal niedriger. Auch das ein großes Thema.
Was sind für dich, also wo sagst du, wenn du von diesen Themen eins abgeben dürftest, was ist eigentlich das Nervigste von denen? Also finanzieren oder Talente finden oder priorisieren?
Da muss ich leider sagen, bei mir die Rahmenbedingungen, das würde ich am liebsten abgeben, würde sagen, ich hätte einfach normale Rahmenbedingungen.
Die gesetzliche Rahmenbedingungen.
Das wäre was, wo ich, weil wirklich Gesundheitssystem da manchmal übertrieben in den Rahmenbedingungen ist und man sich wirklich fragt, wie kann das denn sein, dass es so extrem ist?
Auch im internationalen Vergleich?
Ja, auch im internationalen Vergleich. Und zwar wirklich ganz, ganz, ganz extrem. Also bei uns muss einfach alles hundertprozentig sicher sein. Ich sage immer gerne, auch wenn ich mit Politikern rede, wenn Straßenverkehr wäre wie Gesundheitssystem, dann würde bei einer roten Ampel nicht die Ampel rot sein, sondern müssten irgendwelche Käfige hochgehen, es müsste eine Selbstschussanlage sich aufgehen, ich müsste gefesselt werden an den Füßen, damit ich auf gar keinen Fall über diese rote Ampel laufen kann. Überall anders ist es halt verboten. Und wenn ich erwischt werde, dann muss ich eine Strafe bezahlen. Bei uns muss es physisch unmöglich sein. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man erkennen, wie unpraktikabel die Welt wäre, wenn es physisch unmöglich gemacht werden müsste, über eine rote Ampel zu laufen. Auch übrigens völlig wirklichkeitsfremd, auch das ein schönes Beispiel. Ein Briefträger kann doch, wenn er, sage ich mal, einen Brief in der Hand hat, ihn eigentlich aufmachen. Das heißt, das kriegt er ja physisch hin. Die meisten Briefträger können Briefe aufmachen. Die meisten Einbrecher können einen Briefkasten, der vorne an meiner Tür ist, aufmachen. Das kriegen die auch physisch hin. Es ist überhaupt nicht schwierig. Trotzdem darf ich mit einem Brief ganz große Geheimnisse verschicken, während ich elektronisch alles so absichern muss, dass es wirklich selbst die CIA nicht einbrechen kann. Und da sage ich, es ist einfach ungleichgewichtet. Ich darf faxen und ich darf Briefe schicken, in die jeder ohne Hauptfachkenntnisse einbrechen kann. Ich könnte aber gar keine Mail verschicken oder sowas, was schon ein bisschen schwieriger ist und schon auch sonst irgendwie verschlüsselte Kommunikation nicht machen. Also wir leiden einfach an Rahmenbedingungen, die wirklich unrealistisch sind. Die anderen Probleme, die du genannt hast, sind aber durchaus auch Probleme. Fachkräftemangel trifft, glaube ich, alle, auch wahrscheinlich viele der Zuhörer. Wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was jetzt nicht beliebig hohe, sag ich mal, Löhne zahlen kann, sondern wir sind Körperschaft öffentlichen Rechts. Da haben wir natürlich bestimmte Restriktionen. Das heißt, wir kriegen die Menschen oft eher darüber, dass man sagen kann, du machst was sehr Sinnvolles. Das heißt, du arbeitest am Gesundheitssystem, also an Bereichen, die wirklich spannend sind. Es ist eben nicht irgendwas rein kommerzielles, sondern es ist am Puls der Zeit. Wie gesagt, wir bieten, glaube ich, Rahmenbedingungen, die wirklich sehr, sehr, sehr modern sind, aber gleichzeitig was Sinnvolles. Damit kriegen wir zum Glück noch sehr viele Programmierer. Also wir kriegen das Thema IT-Fachpersonal, auch AI-Fachpersonal, kriegen wir relativ gut. Das Thema, wie wähle ich aus, ist natürlich bei uns auch ein Problem. Auch das werden viele der Hörer auch haben. Du hast 5 Ideen, du hast auch viele, viele Mitarbeiter, aber letztendlich sind es immer die gleichen, die du einsetzen kannst, um bestimmte Themen voranzutreiben. Und da ist diese Ressource einfach beschränkt. Und natürlich müssen wir auch manchmal Dinge hintereinander machen, die ich lieber parallel machen würde, weil ich einfach nicht die Kapazitäten habe. Das heißt, diese Diskussion, wo müssen wir uns drauf fokussieren, was muss man jetzt machen, was kann man noch ein bisschen schieben, was nicht, ist eine, die uns auch natürlich auch als Großunternehmen wirklich immer beschäftigt und die wir irgendwie angehen müssen. Akzeptanz der Mitarbeitenden ist eins der wenigen Probleme, die kleiner geworden sind über die letzten Jahre. Weil als ich vor, sag ich mal, 5 bis 10 Jahren über KI geredet habe, war sofort bei jedem im Hinterkopf, oh Gott, mein Arbeitsplatz. Heißt es, wir müssen produktiver werden, heißt es, mein Arbeitsplatz ist weg. Diese Sorge ist deutlich kleiner geworden, weil viele Menschen verstanden haben, dass wir ohnehin in eine Problematik kommen, zu wenig Mitarbeitende zu haben und dass KI vielleicht eher hilft, diese Lücken zu füllen, dass wirklich der individuelle Arbeitsplatz gefährdet worden ist. Also diese Angst, dass KI meinen individuellen Arbeitsplatz vielleicht überflüssig macht, die ist kleiner geworden. Also von all den Problemen, die wir gerade besprochen haben, ist das mal ausnahmsweise eins, was kleiner geworden ist. Wir kommunizieren auch sehr viel darüber. Wir reden auch mit unseren Mitarbeitenden, sagen auch sehr offen, was unsere Strategie ist und sagen auch, weil es zur Wahrheit gehört, dass wahrscheinlich einfache Arbeit eher mehr wegfallen wird. Also diese Sorge ist, glaube ich, berechtigt von vielen Mitarbeitern. Einfache Arbeit wird am ehesten eine KI machen. Je schwieriger, desto mehr Mitarbeiter. Wir kommunizieren es offen.
Was sind einfache Arbeiten bei euch?
Einfache Fälle zum Beispiel. Hm. Also wenn ich mir jetzt gerade diese KI Richtung Mitarbeitenden, Richtung Beratung von Kunden vorstelle, dann ist natürlich, ein einfacher Fall bei uns, Kunden rufen bei uns an und sagen, ich stehe beim Arzt und habe meine Versichertenkarte vergessen. Kannst du bitte bestätigen, dass ich bei euch versichert bin? Das ist total viele Fälle bei uns, also Millionen, nicht irgendwie wenige, sondern es sind Millionen von Fälle bei uns. Macht natürlich überhaupt keine Arbeit für den Mitarbeitenden, ist aber auch nicht besonders individuell herausfordernd. Das könnte ganz schnell eine KI machen. Bedeutet aber auch, dass dieser einfache Fall zwischen dem komplizierten, ich kriege kein Pflegegeld, obwohl meine Mutter gerade stirbt, also irgendwas auch emotional belastenderes vielleicht, dass dieser Fall wegfällt. Das heißt, der Mitarbeitende hat den nicht mehr, sondern hat dann eben nur noch Fälle, wo er nachdenken muss und schwierige Dinge machen muss. Ist natürlich einerseits schön, meine Arbeit wird fordernder, aber auch anstrengender, weil ich eben dieses, ja, ich weiß, du hast deine Karte vergessen, wir müssen Folgendes machen, bla bla bla, brauche ich nicht drüber nachdenken. Der Fall fällt weg. Und das muss man auch offen kommunizieren. Man muss sagen, ja, so wird es sein. Es wird so sein, dass vieles, wo du heute mal sagst, okay, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde ganz entspannte Sachen gemacht, die werden nicht mehr da sein, weil die entspannten Sachen, die machst nicht mehr du, die macht der Computer. Und da sind wir auch ehrlich in der Kommunikation, sagen das den Mitarbeitern und sagen, aber umgekehrterweise musst du dafür aber keine Angst haben, dass dein Arbeitsplatz wegfällt. Und ich finde, mit so einer ehrlichen Kommunikation kommt man auch meistens weiter. Dann wissen die Leute, woran sie sind, haben nicht das Gefühl, dass man sie bescheißt, weil ich finde, du kannst deine Mitarbeitenden vielleicht einmal bescheißen, aber beim zweiten Mal wissen sie es. Und dann sagen sie, okay, dem traue ich nie wieder. Und deswegen bemühen wir uns da sehr ehrlich und offen zu sein und auch das zu sagen. Und das kommt eigentlich ganz gut an. Also diese Change-Kommunikation zu sagen, da kommt eine Veränderung auf euch zu. Wir erzählen euch offen was. Wir erzählen euch auch offen, wir wissen auch nicht genau, wann was kommt, weil auch ich weiß nicht, ob in 5 Jahren die Technik so weit ist oder im nächsten oder in 10. Aber es wird kommen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und auch mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist was, was wir uns bemühen, den Mitarbeitenden immer zu kommunizieren. Zu sagen, ja, die Welt ist unsicher, willkommen, so ist es halt. Müssen wir mit umgehen irgendwo.
Du kommst selbst aus einer Beratung, hat das Thema Unternehmensberatung in der AI-Roadmap bei euch einen großen Stellenwert oder versucht ihr das sehr viel aus eigenen Kräften und aus eigenen Initiativen heraus voranzutreiben?
Also ich rede mit sehr vielen und im Moment machen wir das meiste alleine. Mhm. Weil ich meine, ich kenne es ja auch in der Unternehmensberatung. Ich finde, man kann sie schon sinnvoll einsetzen, aber man muss sie nicht überall einsetzen. Also Unternehmensberatung ist immer dann klug, wenn man irgendwas lernen möchte. Ist immer dann nicht klug, wenn man glaubt, die können mir meine eigene Verantwortung abnehmen. Das sollte man als Geschäftsführer, als Vorstand, als Inhaber immer selber machen. Also sich des Wissens einer Unternehmensberatung zu bedienen, ist klug. Zu glauben, dass die einem Entscheidungen abnehmen können, ist dumm. Das ist so meine Grundthese, wie man Unternehmensberatung einsetzen kann. Wir sind sehr spärlich im Einsatz von Unternehmensberatung im Thema KI, weil ich glaube, die haben im Moment auch keine große Erfahrung damit. Wir setzen eher ab und zu mal auf Fachleute, dass wir dort irgendwie Fachwissen einkaufen, aber nicht, sage ich mal, General Strategieberatung oder sowas in der Richtung. Aber dann, wenn es, sage ich mal, in den Bereich kommt, vielleicht auch dann Change im Unternehmen umzusetzen oder sowas, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die wieder eine Rolle haben. Sie können aber nicht das eigene Denken abnehmen. Da, glaube ich, macht man sich eher nur abhängig.
Was denkst du, ist jetzt mal außerhalb von der Krankenkasse vielleicht grundsätzlich im Medizinwesen gerade möglich? Was sind so Beispiele, die du vielleicht auf Konferenzen hörst, wo du sagst, boah, das betrifft mich jetzt als Krankenkasse nicht direkt, aber schon toll, dass das in der Medizin jetzt Fuß fasst und wahrscheinlich in den nächsten Jahren ausgerollt wird?
Also vieles betrifft uns natürlich schon, weil es Einfluss auf die Versorgung unserer Versicherten hat. Deswegen schauen wir da schon mal sehr genau drauf, auch weil wir es bezahlen müssen an vielen Ecken. Also eines der eindrücklichsten Beispiele ist eins, was vielleicht die meisten gar nicht so eindrücklich finden. Ich komme gleich noch zu welchen, die dann vielleicht plastischer sind. Aber die Möglichkeit, jetzt bestimmte Proteine mit Hilfe von KI in ihrer Faltstruktur, also wie sie im räumlichen Raum aufgestellt sind, simulieren zu können, bringt ganz, ganz neue Möglichkeiten für die Pharmaforschung. Das heißt, ich muss eben nicht wie in der Vergangenheit viele, viele Sachen ausprobieren, sondern ich kann am Computer Dinge simulieren, die man bisher nicht simulieren konnte. Das bringt wirklich in Bezug auf die Möglichkeit, neue Medikamente zu entwickeln, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ist jetzt erstmal im Labor und deswegen ein bisschen weit weg von vielen Leuten. Aber das Potenzial ist riesig, was dort drin ist. Mal ein bisschen näher an das, was bei den Menschen dran ist. Mhm. Wir sind noch in einem Zeitalter, wo jeder von uns ständig extrem viele Daten ansammelt. Also ich habe irgendwelche Uhren, in denen Daten gesammelt werden. Jeder hat ein Handy, was ständig Daten sammelt. Bei Krankenkassen fallen Daten an, beim Arzt fallen Daten an, im Krankenhaus fallen Daten an. Also überall fallen eine Menge Daten an. Das ermöglicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es nicht zufällig davon abhängt, ob mein Arzt die richtigen Fragen stellt, ob ich richtig behandelt werde, sondern es würden eigentlich immer alle Daten über mich zur Verfügung stellen. Auch da ein ganz einfaches Beispiel, hat mit KI noch gar nichts zu tun, aber bringt es als Beispiel so schön. Ich habe als junger Arzt noch die Schaufensterkrankheit gelernt. Schaufensterkrankheit ist eine Verschlusskrankheit der Arterien im Bein. Und die heißt deswegen so, weil man den Patienten gefragt hat, wie viel Schaufenster können sie denn laufen, bevor das Bein wehtut und bevor sie wieder stehen bleiben müssen. Heute ein bisschen blöd, weil es gibt keine Schaufenster mehr, sondern du kannst jetzt im Online-Shopping kannst diese Frage nicht stellen. Musst du aber auch gar nicht, weil ja jeder so ein Handy einstecken hat, was 100% präzise aufzeichnet, wie viel läuft er denn immer und wann bleibt er wieder stehen und dann wie viele Schritte hat er denn gemacht. Das heißt, diese Daten sind eigentlich in fast jedem Handy voll am Handen. Ich müsste also gar nicht mehr fragen, sondern ich könnte objektiv auf Knopfdruck sagen, über die letzten 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, wie hat sich dessen Laufen, Stehen, Verhalten verändert. Die Daten sind bei allen da, die werden aber nicht ausgewertet für so in dieser Richtung. Also ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was aber zeigt, wie sich dort so eine einfache Anamnese verändern kann. Wie ich dort auf einen Schlag eigentlich eine Information hätte, die ich früher vielleicht abgefragt habe oder auch nicht. Jetzt ein bisschen komplizierter werdend, wenn ich jetzt diese Daten auch noch zusammenfasse und gleichzeitig nicht nur weiß, wie viel bin ich gelaufen, sondern auch weiß, okay, auf einmal hat meine Stimme sich verändert oder meine soziale Interaktion wird auf einmal anders oder ich bin auf einmal kurzatmiger oder ich mache mehr Sport oder weniger oder mein Einkaufsverhalten hat sich verändert. Also viele Daten, die zusammenkommen, dann könnte ich auf einmal zum ersten Mal sehr individuell sagen, dein Risiko für bestimmte Dinge ist das und das. Und wenn du das und das tun würdest, könntest du dein Risiko senken. Ich meine, wir alle wissen, dass mehr Bewegung und gesünder Essen gut für uns wäre. Das ist jetzt, da brauche ich keinen Computer für, das weiß jeder. Aber wenn mein KI-Assistent zu mir sagt, hör mal, dein Risiko ist aus folgenden Gründen ABC höher. Und deswegen, wenn du nur das und das machen würdest, würde dein Risiko an der Stelle runtergehen. Dann ist es was ganz anderes, als zu sagen, für alle Menschen ist es besser, sich zu bewegen. Wenn mein persönlicher Assistent sagen kann, ich habe jetzt übrigens auch deine Blutwerte gesehen und deine Blutwerte in Verbindung mit deinem Bewegungsprofil, in Verbindung mit dem, was ich über deine Eltern weiß, bringt bei dir nochmal ein besonderes Risiko heraus, dann kann ich dort ganz, ganz anders individuell reagieren, als ich in der Vergangenheit konnte. Da sieht man übrigens schon, wie wichtig dann auch Datenschutz wäre. Das darf eben jetzt nicht Google oder Apple. Ich habe nichts gegen die beiden, aber das ist eine Information, die möchte ich nicht bei Google oder Apple haben. Diese Information möchte ich bei meinem Arzt haben. Dass der erfährt, das ist eine Information, die ich dort habe. Oder bei meiner Krankenkasse, die mir helfen kann. Also bei jemand, der kein kommerzielles Interesse hat. Da kommen wir extrem weiter. Ganz einfaches Beispiel, was ich aber auch sehr beeindruckend finde. Ich habe neulich auf einer Messe eine Software gesehen, die einfach mithört, wenn der Arzt mit dem Patienten redet. Also der Arzt führt ein normales Gespräch mit dem Patienten, fragt ihn, wie es ihm so geht. Also ganz normales ärztliches Gespräch. Und am Schluss kommt auf Knopfdruck eine strukturierte Anamnese raus. Das heißt, der muss jetzt nicht nochmal sich hinsetzen und muss das schreiben, sondern er hat ein normales, zwischenmenschliches Arzt-Patient-Gespräch geführt und auf Knopfdruck kommt eine vernünftige Anamnese raus. Tolles Beispiel, was eine Menge Arbeit spart dem Arzt, was dafür sorgt, dass ich viel normaler mit dem Patienten umgehen kann und nicht einfach einen Fragebogen abarbeiten kann. Und trotzdem kommt nachher was Strukturiertes bei raus. Das heißt, gerade im Bereich der Medizin gibt es unendliche Ansatzzwecke. Mhm. Kein Arzt, egal in welchem Gebiet er arbeitet, wenn es auch ein winzig kleines Fachgebiet ist, kann überblicken, was dort geforscht und publiziert wird. Völlig ausgeschlossen. Es geht nicht, es ist einfach viel zu viel. Das heißt, jeder Arzt behandelt auf einem Wissensstand, der nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, der Wissenschaft, weil es einfach nicht kann. Im Zeitalter der KI wird es so sein, da gehe ich sicher von aus, dass jeder Arzt, bevor er eine Diagnose stellt, eine KI wird fragen müssen. Und diese KI wird alles wissen in dem Wissensgebiet. Und die wird sagen, nach meinem Know-how musst du Folgendes bedachten oder könnte es folgende Diagnose sein. Es wird trotzdem der Arzt oder die Ärztin sein, die entscheiden muss. Das wird nicht die KI sein. Aber ich bin ein bisschen provokativ. Ich glaube, es wird ein Kunstfehler zu sein, in wenigen Jahren eine Diagnose zu stellen, wenn du nicht auch eine KI gefragt hast. Dann wird jeder Anwalt sagen, hör mal, der hat da falsch behandelt, der hat gar keine KI gefragt. Also da werden wir in relativ kurzer Zeit grundlegende Veränderungen sehen und die werden dafür sorgen, dass die Versorgung der Versicherten oder der Patienten in dem Fall dann auch deutlich besser sein wird. Also ich glaube, da kann man noch gar nicht den Fortschritt groß genug einschätzen. Ich glaube, es ist der größte Fortschritt seit Erfindung des Penicillins, dass wir dort wirklich auf viele Daten zugreifen können und diese viele Daten auch noch von KI auswerten lassen können. Das wird die Versorgung der Menschen wirklich revolutionieren.
Hat das auch in einem kleinen Maße die Gefahr für dich als Krankenkasse, dass bei viel mehr Menschen viel mehr Krankheiten korrekt diagnostiziert werden?
Nein, das würde ich nicht als Gefahr sehen, weil wenn sie korrekt diagnostiziert werden, ist es ja gut, sie zu diagnostizieren. Es bringt eher die Chance, dass wir auch zum ersten Mal für alle Ewigkeiten Prävention richtig machen können. Prävention ist ja an sich eine gute Sache. Was aber die wenigsten Menschen, in Klammern leider auch die wenigsten Politiker, wissen, ist, dass Prävention eigentlich ökonomisch meistens eine Katastrophe ist. Du musst viel zu vielen Menschen was machen, um die paar zu erwischen, die davon profitieren. Das ist natürlich extrem teuer, macht keinen Sinn. Wenn ich aber genau die raussuchen könnte, die profitieren, dann könnte ich auch sehr teure Präventionsmaßnahmen auf einmal machen, weil ich es nicht mehr jedem geben muss, sondern ganz gezielt. Wenn meine KI sagt, wenn ich dir einen persönlichen Trainer gebe, dann würdest du davon eine sehr teure Krankheit, eine sehr schwerwiegende Krankheit verhindern können. Und ich würde das machen, dann wäre das toll für dich. Das wäre toll ökonomisch, weil du dir sozusagen das sparen würdest. Dann könnte man das tun. Wenn ich sagen würde, ich gebe mal jedem Versicherten einen persönlichen Trainer, weil dann wird es schon auch irgendwie für den einen oder anderen besser sein, leuchtet jedem ein, es wird nicht funktionieren. Also ist es auch wahrscheinlich ökonomisch zum ersten Mal vernünftig Prävention zu machen und damit sogar Geld zu sparen und gleichzeitig viel Leid zu sparen. Heute ist Prävention eine Investition, die kein Geld spart, aber Leid. Damit ist es schon mal gut, kann man machen. In der Zukunft wird Prävention Geld und Leid sparen können. Und von daher glaube ich, nein, es wird mehr Krankheit erkennen können. Man wird damit intelligent umgehen müssen, weil nicht jeder Befund ist eine Krankheit. Auch das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben als Ärzte früher schon immer gescherzt, es gibt niemand Gesundes, nur schlecht diagnostiziert. Das heißt, natürlich, wenn du genau hinschaust, will jeder Mensch irgendwas haben. Und dann wird aber die Verantwortung des Arztes vielleicht auch unterstützt sein, zu sagen, okay, du hast einen Befund, aber ein Befund ist noch keine Krankheit. Sondern Menschen haben Normabweichungen. Wir sind zum Glück keine Computer, wir sind unterschiedlich und jeder ist ein bisschen anders. Daraus dann abzuleiten, ist behandlungsbedürftig, ist dann erst der nächste Schritt. Also nein, ich bin da eher optimistisch. Ich glaube, Dinge früh erkennen zu können, ist gut, wenn man mit Augenmaß draufschaut. Wenn man nicht glaubt, alles, was du erkannt hast, ist auch behandlungsbedürftig.
Hast du Kinder?
Ja.
Gibt es Tipps, die du deinen Kindern für die Zukunft gibst, dass sie, dass du sagst, hör mal zu, ich glaube, dass das und das wird eher wichtig in den nächsten 10 Jahren. Vielleicht solltest du bei der Berufswahl das und das auch im Hinterkopf behalten?
Ja, ich glaube, du kannst in der Berufswahl weiterhin machen, was du willst. Du musst aber im Hinterkopf behalten, setz dich mit den neuen Techniken auseinander. Denn es ist ja das gleiche Problem, was man überall hat. Du musst verstehen, was die Welt um dich rum macht. Und ich fand immer auch diesen Spruch, wir sind jetzt lauter Digital Natives, kann ich nur sagen, das stimmt gar nicht so wirklich. Weil viele in meiner Generation, wenn ich mit dem Computer was machen wollte, musste ich programmieren. Wenn ich spielen wollte am Computer, musste ich mir ein Spiel programmieren. Da gab es kein Spiel zu kaufen. Also war ich logischerweise darauf angewiesen, ich musste den Computer nicht nur verstehen, sondern auch programmieren können. Natürlich können die meisten Kinder heute oder auch die Jugendlichen ein Handy bedienen. Aber was dieses Handy tut und warum das funktioniert, wenn ich drauf rumswipe und wie so eine KI funktioniert, wissen gar nicht so viele. Und das halte ich für gefährlich. Also ich finde, jeder muss zumindest ein Grundverständnis davon haben, was dort passiert, warum TikTok mir irgendwas ausspielt, wie eine KI funktioniert. Das muss nicht jeder programmieren können, um Himmels Willen nicht. Aber ich würde jedem raten, beschäftige dich so sehr mit dem Thema, dass du ein Grundverständnis hast, was dort passiert. Weil sonst könntest du auch in der Harry-Potter-Welt leben. Sonst könnte es auch alles Zauberei sein. Das ist, keine Ahnung, das ist wie so ein Zaubergerät. Ich mache was, da passiert was. Und ehrlicherweise bei vielen Menschen ist es so. Das heißt, mein Rat wäre, mach weiterhin, was du willst. Ich würde vielleicht nicht mehr unbedingt LKW-Fahrer werden, weil ich glaube, das ist ein Beruf, der wahrscheinlich nicht die beliebige Zukunft hat. Aber mach im Großen das, was du werden willst, aber beschäftige dich damit, was in Bezug auf KI, in Bezug auf Daten, in Bezug auf Möglichkeiten einer modernen Welt kommt und überlege dir, was hat das für Auswirkungen bei dir. Und dann kannst du weiterhin alles machen, was dir Spaß macht, wenn du dieses Verständnis hast.
Und was würdest du den Gründerinnen und Gründern sagen, die jetzt zuhören? Gibt es irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung, einen Service, wo du sagst, so, also wenn ich nochmal 18 Jahre alt wäre, 18-jähriger Jens wäre, ich würde genau da jetzt Vollgas geben, weil das ist mir total klar.
Sag mal so, die konkreten Vorschlag würde ich verkaufen, den will ich auch nicht verschenken hier, da muss man natürlich dann überlegen,
ob man einen
konkreten Vorschlag macht. Aber ich mache es mal eins weniger konkret. ich würde immer jedem sagen, Gesundheitssystem ist ein wirklich tolles Gebiet, weil Gesundheitssystem ist was jeden Menschen betrifft, den du nicht ausweichen kannst und wo es unglaublich viele unmet need gibt. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die im Gesundheitssystem nicht gut laufen. Auf der anderen Seite ist Gesundheitssystem unglaublich schwierig, um da drin zu gründen, weil es sehr, sehr, sage ich mal, veränderungsstarr ist, weil es sehr viele Menschen im Gesundheitssystem gibt, die dort eigentlich sehr gut drin leben und die gar keinen Spaß an Veränderungen haben, weil es sehr reguliert ist. Also von daher, ich rede in der Tat sehr viel mit Startups. Und wenn ich ganz ehrlich bin, rate ich Ihnen immer, wenn du keinen besonders langen Atem hast, such dir was anderes aus als Gesundheitssystem. Wenn du wirklich Spaß dran hast, was zu verändern und hast auch einen langen Atem, dann hast du auch die Chance, im Gesundheitssystem wirklich was zu bewegen, dann mach Gesundheitssystem. Aber das überleg dir vorher gut. Also alle Schwierigkeiten, die man als Gründer hat, hat man im Gesundheitssystem auch. Und dann auch die spezifischen des Gesundheitssystems. Also von daher nicht ganz einfach reinzukommen, wenn du drin bist. Aber natürlich hast du einen großen Hebel, auch mit der Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, klar. Aber der Weg dorthin ist lang und steinig.
Gibt es noch eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben oder wo du sagst, das ist etwas, was immer zu wenig Beachtung findet?
Also ich glaube, wir haben noch über 1000 Sachen nicht gesprochen, aber ist jetzt schwierig, die alle in dieses Podcast reinzubringen. Ich glaube, einer der Punkte, den haben wir zumindest als Nebensatz schon mal angesprochen, worauf wir aufpassen müssen, dass wir als Deutschland, als Europa im ganzen Gesundheitssystem nicht in den Hintergrund, im Hintertreffen geraten. Weil wir feststellen, dass wir mittlerweile große Tech-Unternehmen in den USA haben, die auf Daten aufbauen, die wir in der Art und Weise überhaupt nicht benutzen dürfen. Wir sehen nach China, wo Daten benutzt werden im staatlichen Umfang, auf die wir uns nicht trauen würden zuzugreifen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten in Europa. Dass wir nicht auf einmal all diese Möglichkeiten der KI-Diagnostik auch, die ich gerade so ein bisschen geschildert habe, dass wir die auf einmal gar nicht bei uns haben. Sondern dass man dann in USA das bekommt, wenn man seinen Tumor behandeln möchte und in China vielleicht und bei uns nicht. Und deswegen ist mein Plädoyer, und das sage ich an jeder Stelle und deswegen vielleicht hier auch nochmal, wir müssen auch für Europa eine vernünftige Art und Weise der Datennutzung finden, weil sonst werden die Patienten natürlich das trotzdem benutzen, dann halt in China oder in den USA, völlig außerhalb der Kontrolle von Europa. Und deswegen kann man diese ganze Fortschritt nicht verbieten. Fortschritt kann man nie verbieten, sondern man kann ihn nur gestalten. Und wir müssen in Europa überlegen, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, all diese tollen Optionen auch zu nutzen und gleichzeitig Daten sicher zu haben, weil sonst geraten wir ins Hintertreffen. Und da bin ich im Moment so mitteloptimistisch, ob uns das gelingt. Also es gibt durchaus, sage ich mal, Ansätze und es gibt viele Menschen, die das verstanden haben. Aber es gibt auch viele, viele Bedenkenträger. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, weil wenn das erstmal passiert ist, dann sind wir auf einmal im Hintertreffen. Und dann haben wir auf einmal das Problem, dass nicht mehr wir diejenigen sind, wo man hingeht, wenn man krank ist, wie es heute ist. Heute kommt man nach Europa, wenn man irgendwas behandeln lassen möchte. Sondern dann sagt man, okay, Europa, nee, die sind so hinten dran, da muss ich nach Amerika oder nach China fahren. Ich glaube, das wollen wir alle verhindern, dass das passiert.
Du sagst, man muss aufpassen. Was kann ich jetzt als Christoph Bosek machen oder was können die Leute, die zuhören, machen, um da irgendwie mitzuhelfen?
Alle, die politische Kontakte haben, das einfordern und sagen, wir wollen einen vernünftigen Umgang mit Daten haben in Europa. Alljenigen, die keinen direkten politischen Einfluss haben, ihren Einfluss über Wahlen etc. wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich fordere das auch. Ich möchte, dass wir auch in Europa diese Optionen bekommen und ich achte auch bei der Auswahl meiner jeweiligen Wahlentscheidung darüber, wie die Partei sich dazu aufstellt. Das heißt, dieses Thema erstmal zu einem Thema zu machen und zu sagen, es ist relevant und jeder an seinem Hebel sozusagen das zu benutzen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man in Demokratie machen kann und versuchen, dort den Einfluss zu nehmen. Wie gesagt, wenn man an Stellen wie meiner ist, kann man auch, sage ich mal, direkten politischen Lobby-Einfluss nehmen. Und ich nehme an, der eine oder andere Zuhörer wird es auch sein. Also hier überall zu sagen, aufpassen, lass uns nicht ins Hintertreffen geraten, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Wir haben jetzt Ende Juli 2024. Wann, glaubst du, werden die Kundinnen und Kunden von euch diese durch AI individualisierte Kommunikation tatsächlich in ihrem Briefkasten haben?
Sie werden sie ja nicht im Briefkasten haben, sondern in ihre TK-App hoffentlich. Kann ich in Jahren nicht vorhersagen, weil einiges der Technologie nicht von uns abhängt, sondern von Technologien, die wir außen sind. Ich kann nur immer dafür sorgen, dass wir das so schnell wie möglich machen, um wenn die Technologie auf den jeweiligen Endgeräten da ist, dass wir sie dann auch bedienen können. Aber wir reden nicht von 10 Jahren. Also wir reden von deutlich weniger. Wir reden auch noch nicht vom nächsten Jahr, wenn man ehrlich ist, aber irgendwo in dem Bereich zwischendrin. Und all meine Erfahrungen in der gesamten Thema Digitalisierung, meistens ist es schneller, als man gedacht hat. Und deswegen muss man sich so schnell wie möglich darauf vorbereiten. Nicht nächstes Jahr, nicht in 10.
Vielen, vielen Dank, Jens. Ich glaube, man hat bei deinen ausführlichen Antworten gut gemerkt, dass du wirklich tief im Thema bist, dass du auch schon lange mit dem Thema Digitalisierung zu tun hast. Und du hast ja auch erzählt, dass du überlegt hattest, in die Kybernetik zu gehen. Also ich glaube,
Roboter bauen.
Ja, ich, das haben wir auf jeden Fall in deinen Ausführungen gemerkt, dass du da wirklich tief drin bist und dir das Thema auch irgendwie Spaß macht. Vielen Dank. Ich glaube, das war für die Zuhörenden und auch für mich sehr, sehr interessant. Super, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich würde sagen, schaut euch unbedingt mal an, was die TK sonst noch so macht. Ich habe die jetzt zufällig auf ein, zwei Messen gesehen mit ganz tollen Ständen und so weiter. Also ich glaube, da zumindest in der Kommunikation ist da viel dabei gewesen, was ich von einer Krankenkasse gar nicht so erwartet hatte. Und habe ich mir sozusagen so ein kleines bisschen positiv gemerkt. Und ich finde, so wie der Jens heute performt hat, scheint es auch im Vorstand durchaus Kompetenzen zu geben. Insofern war, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein tolles Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr in den wöchentlichen Folgen wieder dabei seid. Jeden Montag gibt es eine neue Episode und einmal im Monat am letzten Freitag den Inside Talk, so wie heute. Ich würde sagen, kommt gut durch die Woche und jetzt auch den Monat bis zur nächsten Folge. Liebe digitale Grüße von
Jens
und von Christoph. Macht's gut. Ciao.
Ciao.